Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Geschichte ist ja nicht das, was gewesen ist, sondern eigentlich vielmehr das, was die Gegenwart in der Vergangenheit sehen will. Und wenn über die Blütezeit des Islams gesprochen wird, dann ist die spannende Frage gar nicht so sehr, wie war das eigentlich damals, sondern was macht man daraus? Welche Schlüsse zieht man daraus? Und bekanntlich hat die Terrororganisation Islamischer Staat diese goldene Zeit des Islams als Narrativ instrumentalisiert, um eine Unterdrückung in der Gegenwart zu konstruieren, zu erzählen, gegen die es sich dann gewaltsam zur Wehr zu setzen gilt. Nur dieser Zugang, der ist natürlich nicht alternativlos. Viele, nicht zuletzt junge Muslime, entdecken seit einiger Zeit etwas, was viele Jahrzehnte nicht möglich zu sein schien, nämlich das aufklärerische Potenzial dieser kulturellen Blüte, in der innerislamische Religionskritik nicht undenkbar war. Der Berliner Islamwissenschaftler Ralf Gadban, der hat ein neues Buch vorgelegt, das ist in dieser Woche erschienen, der Titel Allahs mutige Krieger. Und darin macht er die Beobachtung, dass seit Beginn des arabischen Frühlings vor etwa 10 Jahren ein innerislamischer Diskurs eröffnet wurde, der das Freiheitspotenzial der mittelalterlichen Blütezeit neu entdeckt. Thomas Klatt stellt uns dieses Buch vor.
Ein islamkritisches Video auf dem YouTube-Kanal Al-Hurra vom Sommer 2018. Arabische Gelehrte betrauern den Niedergang ihrer einst blühenden Wissenschaften. Der Begründer der islamischen Philosophie Al-Kindi, gestorben 873, vom Kalifen Al-Mutawakkil vom Hof vertrieben, seine Bücher verbrannt. Der berühmte Mediziner Ibn Sina, auch bekannt als Avicenna, in der islamischen Welt als Imam der Atheisten verachtet. Der Begründer der Optik, Haytham, des Atheismus bezichtigt. Der Begründer der Chemie, Jaber Ibn Hayyan, gestorben 815, als Atheist verfolgt. Die Chemie in einer Fatwa generell verboten. Aus all dem, so die Kritiker, resultiere bis heute eine Rückständigkeit der muslimischen Welt gegenüber dem Westen. So etwas wagte bis vor kurzem kaum jemand öffentlich zu sagen. Heute wird es in den sozialen Netzwerken von Hunderttausenden Muslimen verfolgt.
Seit dem arabischen Frühling habe ich festgestellt, wie viele andere auch, dass die Religionskritik immer heftiger wurde, auch öffentlich, und das ist neu. Also früher landeten sie alle im Gefängnis.
Beobachtet der Berliner Islamwissenschaftler Ralf Gadban. Für ihn sind die kritischen Religionsgelehrten, Blogger und YouTuber von heute Allahs mutige Kritiker. Sie entdecken die Zeit der islamischen Aufklärung von einst, an die sie heute wieder anknüpfen möchten.
Also die goldene Zeit der islamischen Zivilisation beschränkt sich nicht auf Spanien. Die war auch im Nahen Osten und überall. Als Al-Ma'mun mit der Gründung von der Haus der Weisheit die Übersetzung der griechische-hellenische Kultur angefangen hat, Medizin und Philosophie und Ähnliches, da wurde die Vernunft, die griechische Vernunft eingeführt. Und die hat zum Beispiel die Entstehung der Mu'tazila, das heißt die islamischen Theologen, beeinflusst, ermöglicht erst.
Der Abbasiden-Kalif Al-Ma'mun gründete 825 in Bagdad das Beit al-Hikma, das Haus der Weisheit, in dem griechische Werke ins Arabische übersetzt wurden. Diese philosophisch-theologische Denkströmung der Mu'taziliten erforschte nicht nur Gottes Willen, sondern erkannte auch die Gesetze in der Natur. Eine vorher nie dagewesene Öffnung gegenüber den Wissenschaften. Nach wenigen Jahrzehnten war es aber vorbei mit der Blüte der islamischen Vernunft.
Die Politik hat immer bestimmt, was Religion ist. Nachdem sie diese Mu'taziliten vernichtet haben, nachdem die Ahlus Sunna gewonnen haben, die Hadithe im Vordergrund stellen, da hat sich ein Islam entwickelt, was wir heute haben. Das ist ein Islam, was sehr stark von der Politik abhängig ist.
Mitte des 9. Jahrhunderts wurden die Mu'taziliten entlassen. Nur in Persien und Tunesien konnte die Lehre dieser Denker noch eine Zeit lang überleben. Fortan gab es eine Dominanz der Ahl al-Sunna, der Leute der Sunna. Die Frömmigkeit ersetzte die Vernunft, schreibt Gadban in seinem neuen Buch. Die Rechtsprechung auf Arabisch Fiqh übernahm die Funktion der Theologie. Nun galt eine strenge Pflichtenlehre. Nachfolge und Gehorsam gegenüber dem Koran, vor allem aber gegenüber den Sprüchen des Propheten, den Hadithen. Plötzlich aber gab es eine ganze Flut von neuen Hadithen.
Wir wissen nichts vom Propheten. Also es gibt keine sichere Kenntnisse von ihm. Die Muslime selber untereinander haben sich bekämpft und vorgeworfen, dass sie Lügner sind und dass sie Sachen erfinden. Und noch mehr, die großen Hadith-Sammlungen, Nebelwir ibn Hanbal, er schreibt selber, von einem Fundus von 750.000 Hadiths hat er circa 6.000 rausgeholt. Also das ist kein Geheimnis, das wissen alle Muslime.
Demnach begannen die Muslime, Hadithe zu erfinden, um ihre jeweiligen Machtansprüche zu untermauern. Bis zu einer 750.000 vermeintlicher Aussprüche des Propheten. Die Theologie wurde auf das Aneinanderreihen von Hadithen reduziert, wenn es den Herrschern nützte. Dagegen wehren sich islamische Theologen heute, gerade auch in der arabischen Welt. Sie fordern eine Abkehr von der Sunna. Die Religion müsse endlich frei werden von politischer Bevormundung. Scheich Ayad Jamal Adin etwa fordert in einem YouTube-Interview die Trennung von Staat und Religion. Es müsse eine größere Distanz zwischen beiden Sphären geben. Auch Mohammed habe am Anfang ohne Polizei oder Armee gelebt. Der Prophet wollte nie einen Staat errichten, so die Kritik des irakischen Religionsgelehrten. Mittlerweile, so der Islamwissenschaftler Ralf Gatban, stehe noch viel mehr auf dem innerislamischen Prüfstand, nämlich ob der Islam überhaupt in Mekka und Medina entstanden sei oder ob das ein Konstrukt der späteren Geschichtsschreibung sei. Denn die Archäologie zeige, dass die ersten Moscheen noch Richtung Jerusalem ausgerichtet waren.
Dass fast kein Moschee eine Gebetsrichtung Richtung Mekka hatte. Das widerspricht total das islamische Narrativ. Nach den Muslimen, Mohammed, 16 Monate nach seiner Ankunft in Medina im Jahre 622, ein Befehl von Gott bekam, also ein Sura, die ihn auffordert, die Gebetsrichtung von Jerusalem nach Mekka zu richten. Der archäologische Untersuchung zeigt, dass bis tief im 8. Jahrhundert und bis zum Anfang des 9. Jahrhunderts Moscheen gab, die Richtung Jerusalem zeigten. Das sind Belege, die kann man nicht widerlegen.
Auch die Numismatik, die Münzlehre, lasse Zweifel aufkommen, ob Mekka wirklich der historische Ursprungsort des Islam war.
Die älteste Münze, die in Mekka gedruckt wurde, ist vom Jahre 201 der Hijra. Das heißt, über 200 Jahre nach der islamischen Zeitrechnung. Und da fragt man sich, wäre Mekka das Zentrum der Welt, warum erscheint das nicht?
Folgt man Gatban weiter, hat erst die spätere islamische Historiographie Mohammeds Wirken nach Mekka verlegt. So sollten die Machtansprüche der islamischen Herrscher gerechtfertigt werden. Arabisch sei zur göttlichen Sprache geworden, die Araber zum auserwählten Volk. Die Nachfolger des Propheten sollten aus seinem Stamm Quraisch kommen. Dieser Anspruch wurde Teil der Religion und mit vielen Hadithen untermauert. Dann begann der Konflikt zwischen dem haschimitischen Clan und den Omayyaden. Der erste innerislamische Bürgerkrieg, dem viele Zwistigkeiten und Konflikte bis heute folgten. Gatban stellt auch jene islamische Geschichtsschreibung in Frage, die erzählt, erst Mohammed habe Licht ins Dunkel der arabischen Halbinsel gebracht. Erst der Prophet habe den polytheistischen, also an viele Götter und Götzen glaubenden Arabern, den Monotheismus beschert. Das aber entspreche kaum den historischen Tatsachen.
Auf diesen ganzen arabischen Halbinsel, vor der Ankunft Mohammed, herrschte ein christlichen König, also vom Jemen über die arabische Halbinsel. Man sieht die Spuren überall. Also da, zu behaupten, dass vor dem Islam in Arabien nichts gab, das ist eine Schutzbehauptung. Und das ist die Jahiliya, die Zeit der Unwissenheit.
Die Jahiliya, die Unwissenheit über die ersten Jahrzehnte des Islam, die ungenauen Quellen, die unsicheren Überlieferungsketten. All dies hätten sich Kalifen und islamische Herrscher immer wieder zunutze gemacht, um ihre eigenen Machtansprüche zu begründen. Die mekkanischen Suren der Frühzeit würden noch ein friedliches Miteinander fordern, ohne Scharia, ohne Übervorteilung von Juden und Christen. Doch der Islam sei gegen den Willen Mohammeds später zu einer politischen Religion geworden, die das Heil des Menschen allein in der Unterwerfung sehe. Dagegen aber würden heute immer mehr Muslime aufbegehren. Ohne Tabus würden nun Fragen gestellt.
Im arabischen Frühling zum ersten Mal sind die Menschen auf die Straße gegangen, ohne die alten Slogans, also nicht gegen Imperialismus und nicht gegen Zionismus. Sie sind für ihre Würde und für mehr Beteiligung an die Politik gegangen. Und das sind neue Sachen, das sind die zwei Elemente für die Bildung einer modernen Gesellschaft, moderne demokratische Gesellschaft. Und das kam von innen. Das ist nicht ein Verdienst des Westens.
Immer mehr Muslime entdeckten nun in ihrer eigenen Geschichte die einst blühende Aufklärung, Vernunft und Wissenschaft. Und allmählich scheinen sie sich auch bei Traditionalisten Gehör zu verschaffen. Immerhin fand im Januar 2020 an der konservativen Al-Azhar-Universität in Kairo eine internationale Konferenz über die Erneuerung des religiösen Diskurses statt. Für Ralf Gadban eine spannende Entwicklung.
Menschenrechte und Demokratie, die sind alle gegen die Sunna. Die Sunna hat die Theologie ersetzt, aber die Sunna ist gegen die Vernunft und nur für die Nachahmung und die ist unbeweglich. Und die wollen die abschaffen. Wenn sie sie abschaffen, da hat man eine Lehre. Es muss etwas Neues entstehen.
Das neue Buch des Berliner Islamwissenschaftlers Ralf Gadban, es heißt Allahs mutige Kritiker und nicht etwa Allahs mutige Krieger. Nicht Allahs mutige Krieger, wie ich in der Anmoderation noch fälschlicherweise gesagt habe. Thomas Klatt hat mit ihm darüber gesprochen. Das Buch ist erschienen im Herder Verlag und hat 320 Seiten.